Volker Dützer. Bestrafung. 1. Dirk Lieven hatte verloren, bevor der Kampf begann. Mit jeder Zeile, die er las, wuchs sein Entsetzen. Jeder Jurastudent im zweiten Semester hätte diesen Prozess gewinnen können, aber was er nun in Händen hielt, änderte alles. Statt wie ein Habicht auf seinen Gegner herabzustoßen, würde er absaufen wie eine bleierne Ente. Schlechte Neuigkeiten? Albert Leimbach, sein Mentor und Seniorpartner, steuerte den schwarzen Benz mit halsbrecherischem Tempo über die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz und ignorierte alle Tempolimits, um noch rechtzeitig das Landgericht zu erreichen. Lieven schüttelte den Kopf. »Das ist mein Untergang. Niemand wird mir mehr zutrauen, auch nur einen Eierdieb erfolgreich zu verteidigen.« Wütend blätterte er die Seiten um. »Warum bekomme ich dieses Gutachten erst eine halbe Stunde vor Prozessbeginn?« Leimbach hob entschuldigend die Hände vom Lenkrad. »Es tut mir wirklich leid, Dirk. Das Gutachten traf rechtzeitig in der Kanzlei ein, aber durch eine unglückliche Verkettung der Umstände gelangte es erst heute Morgen auf meinen Schreibtisch.« »So etwas darf einfach nicht passieren.« »Ich stimme dir zu. Wir sollten uns nach einer neuen Anwaltsgehilfin umschauen.« Lieven sparte sich eine Antwort. Sein Fehler war unverzeihlich. Er hätte sich selbst um jedes Detail kümmern müssen. Der Poststempel war 3 Wochen alt. Ein Dr. Lothar Greth hatte das vernichtende Gutachten unterzeichnet, das seiner Mandantin das Genick brechen würde. Er teilte Leimbach in groben Zügen den Inhalt mit. Soweit er das Fachchinesisch verstand, bescheinigte Dr. Gerd seiner Mandantin Gudrun Holt paranoide Wahnvorstellungen und ein von Versagensängsten geprägtes Verhältnis zu Männern. Weiter bezeichnete er sie als notorische Lügnerin, die ein aggressives Verhalten an den Tag legte. Greth schätzte sie als hochgradig gefährlich ein und empfahl die einstweilige Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. »Ob Kronberg dahinter steckt?« überlegte Lieven laut. Mit einem waghalsigen Manöver bog Leimbach in die Clemensstraße ein. »Vielleicht, aber es macht keinen Unterschied. Dr. Greth ist ein anerkannter Gutachter. Seine Integrität zu erschüttern wird dir kaum gelingen. Ich habe dich gewarnt, dieses Mandat anzunehmen. Mit Viktor Kronberg legt man sich nicht an. Er pflegt nicht nur jeden Prozess zu gewinnen, sondern empfindet eine teuflische Freude dabei, seine Gegner vollständig zu vernichten, nachdem er mit ihnen gespielt hat, wie eine Katze mit ihrer Beute. Das schreckt mich nicht ab. Kronberg ist dafür bekannt, seine überschäumende Libido nicht unter Kontrolle zu haben. Für mich steht fest, dass er Gudrun Holt brutal vergewaltigt hat. Denk daran, dass dies nicht Gegenstand der Verhandlung ist. Er behauptet, sie habe ihn angegriffen und schwer misshandelt. Und er hat sie zuerst vor Gericht gebracht, vergiss das nicht. Kunststück mit seinen Beziehungen. In unserem Geschäft muss man lernen, mit den Wölfen zu heulen. Aber man sollte sich dafür hüten, mit den Schweinen ins Bett zu gehen. Leimbach stoppte den Wagen in zweiter Reihe vor dem Gebäude des Landgerichts. Man gewöhnt sich an alles. Gestank kann man abwaschen, Niederlagen hingegen brennen sich in das Gedächtnis der Leute ein. Lieven stopfte das verfluchte Gutachten in seinen Aktenkoffer und öffnete die Wagentür. »Mir bleibt immer noch der Zeuge.« »Ach ja, der«, sagte Leimbach, »hoffentlich erlebst du keine böse Überraschung.« »Du hast von Anfang an versucht, mir das Mandat auszureden. Warum hast du es mir nicht gleich untersagt? Noch bin ich dein Angestellter.« Leimbach schmunzelte. »Nur wenn man selbst auf die Nase fällt, lernt man daraus. Und nun geh. Wenn dir das Kunststück gelingt, Kronberg als Vergewaltiger zu überführen, bist du heute Abend ein Held.« »Ja, oder der Idiot, der sich eine blutige Nase geholt hat«, dachte Lieven. »Wir sehen uns nach dem Prozess«, rief Leimbach ihm nach. Lieven spurtete geschickt durch Lücken im dichten Stadtverkehr und lief auf den Eingang des Gerichtsgebäudes zu. Ihm blieben noch 6 Minuten, seine Mandantin zu treffen, sich mit der völlig veränderten Lage auseinanderzusetzen und eine neue Strategie zu entwickeln. Nachdem er die breite Freitreppe hinaufgehetzt war, blieb er einen Moment im Schatten eines Pfeilers stehen und wartete, bis sich sein rasender Herzschlag beruhigt hatte. Er rückte seine Krawatte zurecht und fuhr sich durchs Haar. Hatte Leimbach recht und er ruinierte seine Karriere mit der Verteidigung von Gudrun Holt? Vielleicht blieb von ihm am Ende des Tages nur ein trauriger Schatten zurück. Er straffte sich, verdrängte die düsteren Ahnungen und hielt Ausschau nach seiner Mandantin. Er traf sie auf dem Korridor vor dem Gerichtssaal. Bevor er sich zu erkennen gab, betrachtete er sie eingehend. Sie sah nicht aus wie eine Femme fatale, die den Männern den Kopf verdrehte, um sie dann kalt lächelnd ins Verderben zu stürzen. Zwar erschien sie ihm als eine temperamentvolle Frau, aber das konnte man kaum als krankhaft bezeichnen. Von einem wahnhaften oder aggressiven Verhalten hatte er in seinen Gesprächen mit ihr nichts bemerkt. Dass sie wütend auf Viktor Kronberg war, konnte man ihr kaum verdenken. Während sie leise mit einem Gerichtsdiener sprach, blickte sie immer wieder umher und strich sich fahrig eine Strähne ihres dunkelbraunen Haars aus der Stirn. »Sie wartet auf Kronberg«, dachte Lieven, »und sie fürchtet sich vor ihm.« »Ein Fressen für die Geier«, hatte der alte Leimbach gesagt. Fast glaubte Lieven, die Stimme seines Seniorpartners zu hören. Aber diesmal war das alte Schlitzohr nicht an seiner Seite, um ihm beizustehen. Nun hing alles von ihm allein ab. Ungeduldig warf er einen Blick auf die Uhr über dem Eingang zum Gerichtssaal und hielt Ausschau nach dem Ankläger. Viktor Kronberg liebte es, erst im allerletzten Moment zu erscheinen. »Tja, das nennt man Pech«, Lieven fuhr herum. Staatsanwalt Kai Lockster grinste ihn herausfordernd an. Sein kahler Schädel glänzte im kalten Licht der Neonlampen wie eine Billardkugel. »Endlich vertraut Leimbach Ihnen mal einen kleinen Fisch an«, und dann vergisst er doch tatsächlich, sie mit der passenden Angel auszurüsten. Sie werden untergehen. Fast tun sie mir ein wenig leid. Verkünden Sie Ihren Sieg nicht zu früh, antwortete Lieven mit mehr Gelassenheit, als er empfand. Vielleicht erleben Sie heute noch mehr Überraschungen, als Ihnen lieb ist. Oder ich, dachte er. Vertrauen Sie etwa wirklich auf die Aussage des Fensterputzers? Lockster klopfte mit der flachen Hand auf seine Aktentasche. Dann steht wohl die Aussage eines Hilfsarbeiters gegen das Gutachten eines renommierten forensischen Psychiaters. Ich fürchte, Sie haben sich da in eine hoffnungslose Geschichte verrannt. Abwarten. Auf der Freitreppe des Foyers erhob sich Stimmengewirr. Im Blitzlichtgewitter der Pressefotografen näherte sich eine massige Gestalt. Der annähernd 2 Meter große Viktor Kronberg betrat die Arena. Sein Bulldoggengesicht zuckte unwillig, als ein Mikrofon seine Wange streifte. Hastig zog der Reporter seine Hand zurück. Leimbach hatte ihn treffend beschrieben. Der Besitzer und Geschäftsführer der einflussreichsten Privatbank in Koblenz mit 2 Dutzend Filialen im Taunus und im Westerwald war dafür bekannt, seine Gegner gnadenlos niederzuringen. Ihm eilte der Ruf einer Heuschrecke voraus, die niemals satt wurde. Vergeblich hatte Kronberg versucht, für den anstehenden Wahlkampf, in dem er kräftig mitzumischen gedachte, sein miserables Image aufzupolieren. Auch großzügige Spenden hatten sein Bild in der Öffentlichkeit kaum verbessern können. Routiniert schüttelte er die Meute der Reporter ab, wie ein Elefant lästige Fliegen vertreibt. »Herr Kronberg, treffen die Anschuldigungen gegen Sie zu?« Kronberg warf dem Reporter einen giftigen Blick zu. »Ich bin hier nicht angeklagt, sondern selbst zu Schaden gekommen. Wenn Sie etwas anderes schreiben, können Sie sich einen neuen Job suchen.« »Wird der Prozess Einfluss auf Ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt von Hachenburg nehmen?« »Rechnen Sie mit einer Verurteilung?« »Vermuten Sie einen Komplott, um Ihren Namen in den Schmutz zu ziehen, Herr Kronberg? Herr Kronberg!« Mit raumgreifenden Schritten eilte er auf den Eingang zum Gerichtssaal zu. Diensteifrig streckte ihm Lockster die Hand zum Gruß entgegen, aber der Bankier hielt kaum inne und schob ihn durch die offene Tür. Sein Blick streifte Gudrun Holt, die versteinert den energiegeladenen Auftritt verfolgte. Die Fotografen hatten sie entdeckt, stürzten sich auf das neue Opfer und bestürmten es mit Fragen. Jemand richtete einen Scheinwerfer auf die Frau, die es gewagt hatte, Viktor Kronberg der Vergewaltigung zu bezichtigen und die sich nun mit seiner Antwort konfrontiert sah. Das harte Kunstlicht verwandelte ihr Gesicht in eine wächserne Totenmaske. Lieven begrüßte sie förmlich und legte ihr beruhigend die Hand auf den Arm. Mit seinem Aktenkoffer wehrte er die zudringlichen Reporter ab. Kronberg war zwar über die Grenzen seiner Heimatstadt Hachenburg hinaus bekannt, doch dass der Prozess ein solches Medienecho hervorrief, irritierte Lieven. »Warum haben Sie mit keiner Silbe das psychiatrische Gutachten erwähnt?« fragte er seine Mandantin. Überrascht hielt sie inne. »Ich weiß von keinem Gutachten. Aber es existiert und es schmeichelt Ihnen nicht, glauben Sie mir.« Er schirmte sie von den Fotografen ab und wählte den weiteren Weg zur Anklagebank, dicht an der getäfelten Wand entlang. »Alles hängt jetzt von unserem Zeugen ab. Ich verstehe das nicht. Ich habe mit keinem Arzt oder Psychologen geredet. Was steht in diesem Gutachten? Oh, das wollen Sie gar nicht so genau wissen, Frau Holt. Denken Sie nach. Ist Ihnen Dr. Lothar Gret ein Begriff? Ich habe nie von ihm gehört. Sie hatten die Bank der Verteidigung erreicht. Lieven stellte seinen Koffer ab und warf den Regenmantel über eine Stuhllehne. Gudrun Holt erblasste, als sei ihr ein schrecklicher Gedanke gekommen. Wird Kronberg versuchen, mich für verrückt erklären zu lassen? So würde ich das nicht ausdrücken, aber damit liegen Sie gar nicht so falsch. Auf jeden Fall erschüttert das Gutachten Ihre Glaubwürdigkeit. Was werden Sie jetzt tun? Lieven schwieg, wenn er nur mehr Zeit gehabt hätte. Warum haben Sie erst jetzt von diesem Gutachten erfahren und wieso haben Sie es nicht angefochten? Fahrig steckte sie die widerspenstige Haarsträhne hinter dem Ohr fest. Lieven antwortete nicht. Stattdessen öffnete er seinen Aktenkoffer und entnahm ihm die Unterlagen, die er zur Verteidigung brauchte. Was sollte er auch erklären? Dass eine Anwaltsgehilfin versäumt hatte, ihn über den Eingang des Gutachtens zu informieren? Seltsam, dass ihn das Schreiben zu spät erreicht hatte, um es noch anfechten zu können, jedoch rechtzeitig genug, um ihn vor Prozessbeginn nervös zu machen. Als sei alles geplant gewesen. Reichten Kronbergs klebrige Spinnenfinger bis in Leimbachs Kanzlei? Da war dieser Mann, murmelte Gudrun abwesend. Was für ein Mann? Er kam vor ein paar Wochen und stellte sich als Mitarbeiter des Landgerichts vor. Ich habe mir seinen Ausweis zeigen lassen. Und was wollte er? Er stellte mir eine Menge Fragen, merkwürdige Fragen. Ob ich jemals sexuell missbraucht worden sei oder ob ich als Kind Tiere gequält habe. Ich glaube, ich habe ihn angebrüllt, weil er mich so lange provoziert hat. Und das kam Ihnen nicht verdächtig vor? Er hatte doch den Ausweis. Er sagte, die Befragung sei nur eine Routineangelegenheit, nicht weiter von Belang. Warum haben Sie mir davon nichts erzählt? Ich habe es in der Aufregung wohl vergessen. Wenn ein Richter ein solches Gutachten in Auftrag gibt, klingelt nicht einfach ein Gerichtsbote an Ihrer Tür und stellt Ihnen seltsame Fragen. Dahinter kann nur Kronberg stecken. Aber das wusste ich doch nicht. Sie sank auf einen Stuhl und stützte die Stirn in die Hände. Lieven seufzte. Schon gut, ich werde sehen, was ich tun kann. In Windeseile füllte sich der Saal mit Zuschauern. An der Rückwand des Gerichtssaals öffnete sich eine Tür. Der Richter und seine Beisitzer nahmen ihre Plätze ein. Richter Schwarz machte seinem Namen alle Ehre. Trotz seines fortgeschrittenen Alters wies sein pechschwarzes Haar keine Spur von Grau auf. Auf seinem Kinn und den hageren Wangen lag der dunkle Schatten eines Bartes. Zwischen den eng beieinander stehenden Augen thronte eine Geiernase, mit der man zur Not eine Dose Tomaten öffnen konnte. »Bitte nehmen Sie Platz, die Verhandlung ist eröffnet«, verkündete er mit schnarrender Stimme.